ARD Sounds.
Mein Gast heute ist die Schauspielerin Suni Mellis, bekannt in nationalen wie internationalen Produktionen, in Komödien, in Tragödien, als Theaterschauspielerin. Sie sind auch auf der Opernbühne präsent. Also ich freue mich wirklich sehr, Suni Mellis, dass Sie hier sind.
Ich freue mich, dass Sie hier sind und die Zuschauer, dass Sie auch irgendwie da sind.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Ich bin ja nicht tot, ich fühle mich immer lebendig.
Auf der Bühne mehr als im Leben, immer. Genauso wie immer.
Genauso.
Weil ich gehört habe, Sie stehen früh schon, stimmt das, 4:30 auf? Also fühlen Sie sich da sehr lebendig?
Nein, ich sage, ich bin eine Eule und eine Lerche, Early Bird und Owl. Also ich gehe spät manchmal ins Bett und stehe früh auf. Mit dem Schlaf ist es so, dass ich Powernaps mache. Ich kann überall einschlafen. Auch jetzt. Ich könnte jetzt mich hinsetzen und schlafen. Und das ist so schön, weil ich natürlich durch die Vorstellungen vorher schlafe. Ja, ich kann überall. Das ist eine Gabe, die ich sehr gerne mag. Und man muss ja tief schlafen. Nicht lange schlecht, sondern intensiv kurz.
Das ist wahr.
Das kann ich. Danke.
Sie sind in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Ihre Mutter war Schauspielerin für Film und Fernsehen. Ihr Vater, Karl Mellis, ungarischer Dirigent, er hat die Berliner, er hat die Wiener Philharmoniker dirigiert. Er war in Salzburg, er war in Bayreuth, er hat mit Solisten gearbeitet wie Igor Oistrach, Mstislav Rostropovic, Maurizio Pollini,
und
Svetoslav Richter.
Ja, und was ich so toll finde, also meine Mutter sowieso, weil ich muss ja gleich sagen, meinen Vater habe ich nicht so intensiv als Papa kennengelernt, weil meine Mutter hat sich dann scheiden lassen, also die beiden. Und ich sah ihn mehr als Dirigent wie als Papa. Und er hat in der Zeit, wo er studiert hat mit Ligeti, mit dem Komponisten Ligeti an der Akademie in Budapest. Und die sind zusammen geflohen. Und meine Mutter ist 56 geflohen.
Vor dem ungarischen Aufstand?
Beim ungarischen Aufstand. Und sagte, das, was ich jetzt auch von ihr habe, glaube ich, ich will das sagen, was ich denke, und das denken, was ich sage. Und das war 1956 in Ungarn nicht möglich. Und ich bin dann in Luxemburg geboren, weil mein Vater war dort Chefdirigent. Und ich bin dann staatenlos aufgewachsen, also ohne Pass, 15 Jahre, weil mein Großvater Couturier war und Pilot, noch damals in Ungarn. Und sie hatte ein paar Bekannte, und deswegen sind wir in die Schweiz. Und 15 Jahre habe ich auf einen Pass gewartet. Und meine Mutter wurde dann noch ein paar Mal verhaftet, als sie ihre Eltern besuchen wollte. Und somit sind wir mit dem Humor aber auch aufgewachsen. Und sie hat mir immer gesagt, Suni, dein Papi, es war eine... Ich habe mir immer gesagt, wie bin ich denn geboren und wann wurde ich geboren und wie bin ich auf die Welt gekommen?
Das hat sie mir immer gesagt. Ja, mit welcher Musik sind Sie aufgewachsen auch?
Ja, nein, ich eher so, du bist ein Kind der Liebe und Gottfried von Einem, wir haben uns gestritten und Gottfried von Einem, da waren wir eingeladen und in der Nacht haben wir zusammen, und dann bist du auf die Welt gekommen. Also ich bin ein Kind der Liebe, das ist ganz wichtig. Und sie sagte, Papa ist so, wie er ist, du wirst ihn kennenlernen. Sie hat immer gut über ihn gesprochen. Und ich habe ihn dann mal besucht und er hat mich besucht, wenn er dirigiert hat in Basel. Und ich sagte, gehst du mit mir in den Zoo? Er sagte, wieso Zoo? Du musst wissen, was eine Fuge ist. Eine Fuge. Und dann hat er mir das erklärt, was eine Fuge ist. Und dann habe ich gesagt, in den zoologischen Garten möchte ich. Ja, du kannst dir ein Tier aussuchen. Da habe ich einen gelben Kanarienvogel habe ich bekommen. Und ich war so 10 oder 9, habe ich den Kanarienvogel an mir angeguckt. Ich habe gesagt, ach, jetzt flieg doch zum Papi zurück. Ich glaube, da bist du besser aufgehoben. Und der Vogel fliegt aus dem Fenster raus. Und so, ich habe ihn als Pinguin so wahrgenommen, immer im Orchestergraben.
Im Frack.
Im Frack, ja. Und meine Mutter hat mir alles beigebracht. Den Humor, die Haltung, zu sagen, ich bin nicht opportunistisch, sag immer, was du denkst. Und es ist so wichtig, dass man mutig ist und ehrlich ist. Manchmal ist es auch anstrengend. Und man sagt, na ja, die ist schwierig. Sag ich, nein, aber ich liebe den Ruf. Ganz genau alles benennen, sagen, nicht auf Sicherheit gehen, failen. Also wie im Leben, es ist nicht alles logisch. Und die Kunst ist schon gar nicht logisch. Aber es hilft.
Und auch mal anecken.
einfach die Meinung sagen, die Wahrheit, so wie man denkt. Und das ist ja kein Anti oder kein Dagegen, sondern es ist eine Art Auseinandersetzung. Wir sitzen zusammen und setzen uns auseinander. Das heißt, die Meinung, die er hat und die Meinung, die ich habe. Und das ist wichtig. Und es geht mir gar nicht so um Respekt und laut und leise. Ich kann sagen, du bist ja so ein geiler Typ. Und dann sage ich, du bist ja so ein Arschloch. Dann sagt er, wie redest du mit mir? Dann sage ich, Moment, wenn ich sage, du bist so geil, sagst, tust du dich auch nicht beklagen. Das heißt, die Emotionalität, man muss genau hinhören, wie ein Mensch emotionell ist. Man kann auch sagen, du Arschloch. Und ganz leise. Das hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Es hat damit zu tun, wie ernst man es nimmt und wie emotional und offen und wirklich, es geht um die Sache und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Die hast du privat auch. Und wenn meine Kinder sagen, Mama, sei doch nicht so dramatisch. Aber auch da im Leben, es ist unlogisch. Und so gehe ich auf die Proben und so gehe ich zum Dreh und so gehe ich auf der Bühne. Man muss miteinander sein, zuhören, aber auch dann einfach es tun und sagen, weil das ist nicht das Richtige, aber sich nicht absichern. Man muss mutig sein.
Hat Sie das geprägt? Sie waren ja staatenlos, wie Sie gesagt haben, auch die Flucht Ihrer Eltern. Wie sehr hat die Sie in Ihre Kunst, jetzt auch in Ihrem Lebenshaltung Sie geprägt?
Ich sage immer, ich bin Schauspielerin geworden, bevor ich auf die Idee kam. Das heißt, meine Mutter konnte nicht gut Deutsch. Wir haben zuerst Französisch miteinander gesprochen. Dann in der Schweiz, weil Französisch, wir sind ja Italienisch, Schweizerdeutsch, das kann sie gar nicht, aber ich habe Schweizerdeutsch reden. Das ist eine Sprache, die man nicht lernt in dem Sinn, sondern das ist einfach zu Hause. Aber ich habe mit ihr Französisch, dann langsam Deutsch, dann wollte sie weiter Theater spielen, weil sie ist ja rausgeschmissen worden aus der Akademie mit dem Grund, sie haben einen warmen Badezimmergeruch. Ronzi. Ja, und sie hat gesagt, Mama, ich kann hier nicht leben. Und sie hat so Pullestücke in den Mantel gegeben und ist mit meinem Bruder dann durch den Wald geflohen. Mein Vater ist schon früher raus aus Ungarn, aus Buda. Und sie hat dann alle Jobs gemacht, die man sich vorstellen kann, um zu überleben. Auch Putzfrau, auch Bardame, alles. Und wollte eigentlich, wie ihre Großmutter, meine Großmutter war die Stummfilmschauspielerin, Lot Iller, sehr berühmt, kann man im Netz sehen. Blonde Haare, so wie ich, bin ein bisschen sehr nach Großmama und Mama. Und sie hat dann in Basel angefangen, Basler Theater. Und ich als 10-Jährige bin nach der Schule nicht essen gegangen, Mittagessen. Ich faste ja auch jetzt 16 Stunden. Bei mir gibt es nicht so und so und so. Man soll dann essen, wenn man hungrig ist und nicht, wenn man muss. Und dann bin ich immer ganz durch das Theaterkomödie, wusste ich schon im Dunkeln, es riecht immer, jede Bühne riecht genau
das
gleich.
Das haben Sie gesagt. Ist das wirklich so?
Ja, es riecht. Es werden Sie
jetzt muss ich mal fragen, und die Opernbühne? Ja.
Ja, jede Bühne riecht genauso. Backstage ist immer der bestimmte Geruch von Kabel und Leuten, die arbeiten.
Und Holz.
Ja, natürlich, aber auch. Und dann bin ich dahin, im Dunkeln habe ihr zugeguckt oder bin in die Garderobe, wie hier. Sie sehen, ich habe hier einen kleinen Altar mit Schwiegermutter und meinen Kindern und Nippes, wo es heißt toi, toi, toi und so. Und habe dann geschlafen, aber immer mit dem Geräusch der Zuschauer des Probens. Und irgendwann sagt der Hans Hollmann, du hast doch eine Tochter. Ja, sie ist da. Was, sie ist da? Hol sie. War ich auf der Bühne mit 10. Und durfte dann immer mit meiner Mutter. Und am Abend habe ich gesagt, bitte weck mich. Bin ich in ihr Bett? Hat sie gefragt. Sag ich, wie war es denn? Manchmal kam sie weinend nach Hause. Ach, es war so schrecklich und das und das. Und manchmal kam sie glücklich. Also ich habe, bevor ich überhaupt dann auf der Bühne war selber, habe ich sie durchlebt mit all diesen Ups und Tiefs und habe sie abgefragt. Und wir haben so viel gelacht. Der Humor ist bei mir das Überlebensprinzip. Dass ich komisch bin, weiß ich nicht. Aber ich habe von meiner Mama diesen Humor. Wir haben Lachkrämpfe, auch das blöd Name-Dropping mit Alain Delon oder so beim Drehen manchmal kriege ich solche Lachkrämpfe. Das ist vererbt, ich weiß es nicht, in die Wiege gelegt.
Aber man merkt Ihnen beim Komödiantischen auch an, so eine Leichtigkeit, ja? Das hat so eine Natürlichkeit. Also Sie spielen ja komödiantische Rollen.
Lass dich beim Spielen nicht erwischen. Du musst sehr viel arbeiten dafür. Und wenn ich große, Rachmaninow, Lang Lang, meinen Vater, der viel in Venice auch dirigiert hat, und hier die ganzen Sänger, es klingt alles so leicht. Sobald man sich anstrengt, dann sieht man, ach, der strengt sich ja an. Das ist ja, es muss so aussehen, das kann ich auch. Ich kann auch Salto Mortale, ich kann so einen doppelten Rittberger, das geht so, so. Oder ich bin auch ein Fußballfan oder Golf. Wenn das alles so leicht ist, so muss es sein. Und ich liebe zu üben, ich liebe zu arbeiten. Ich bin hier vor 3 Wochen vorher in der Garderobe. Ich kann nicht zu Hause sein mit Kind und Kegel. Ich muss mich hier konzentrieren. Und mit dem Altar, das ist rosa alles, wie Sie sehen. Toi, 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 Geschenke.
Brauchen Sie das? Ist das für Sie wichtig? Haben Sie noch so ein Ritual, bevor Sie auf die Bühne gehen?
Ja, immer. Ja. Ohne das geht es gar nicht. Und das ist auch so ein Moment, dass Sie gehen so in eine andere Sphäre. Mhm. Ich habe so ein Lampenfieber. Das Einzige, wo ich sage, ich sterbe, ist das, bevor ich auftrete. Und da habe ich mir überlegt, warum habe ich denn Herzklopfen? Und warum habe ich es nicht unter der Dusche? Und warum passiert es erst, wenn Augenpaare mich anschauen? Tausende. Oder auch im Film, also in Cannes mit Triangle of Sadness, war ich auch. Da haben sie mir applaudiert, wie im Theater, da kriegst du Herzklopfen. Das hat damit zu tun, auf einmal ist es, für den du es tust, nicht nur für mich ja auch, aber es sind die Zuschauer. Und auf einmal gibt es einen Dialog und sie sind stumm und sie sind im Dunkeln. Darum heißt es Lampenfieber oder Stage Fright. Da habe ich gedacht, okay, mein Herz, aber warum mein Herz? Das Herz ist ein Organ, aber man liebt auch mit dem Herzen. Das ist so eine Ausspaß. Geht einem auf den Magen, über die Leber, die Galle geht mir hoch. Ich liebe dich von Herzen. Aber das Organ, ich liebe ja so ein bisschen Wissenschaft, das ganze Herz, das ganze Blut geht zum Herzen und sagt, SOS, du müssen auf Überleben gehen. Da habe ich gesagt, ach so, das Herz spielt auf Überleben. Gut, dann nehme ich dieses Lampenfieber an. Und wenn ich nicht weiß und wenn ich einen Fehler mache, es ist so, es sollte nicht passieren. Aber wenn es passiert, werden die Leute unten auch sagen, ja, mir passiert das im Leben auch.
Es ist menschlich.
Ja, ein Mensch,
es ist menschlich.
Aber es sollte nicht und deswegen übt man ja auch.
Sie kommen ja von der Musik, Sie haben Geige gelernt, Klavier, Gesang.
Gesang jetzt nicht.
Aber gelernt zumindest, Sie haben gesungen.
Oder ja, nicht? Aber nicht jetzt wie eine Opernsängerin, die wirklich hier lange studiert.
Nee, nicht studiert, sondern
auch
gesungen.
Piano einfach. Und auch Geige. Aber alles ist, den Ton zu finden auf einer Geige, ist ein Unterschied, als wenn man auf eine Taste...
Man muss ihn erst mal suchen bei einer Geige.
Ja, aber es ist die Musikalität oder...
Und die haben Sie und Sie sind ja auch...
Das weiß ich, das habe ich vielleicht von Papi. Meine Mutter hat auch Cello gespielt und Klavier und hat mir Errol Garner beigebracht. Und die Musik hat sie mir... gesagt. Und darum habe ich Judy Garland, Errol Garner, dann die Musik von Ligeti, von Wagner, von Mozart. Und dann kam natürlich auch Salzburg. Die Welt ist da so klein. Und dass ich hier debütiere, hier, wir machen hier das Interview in der Garderobe von der Staatsoper unter den Linden. Das sind Geschenke, dass ich natürlich mit Pierre Audich, der lange Intendant bei der Amsterdam National Theatre, Gorillieder gemacht habe, auswendig. Wunderbarer Regisseur. Oder jetzt Damiano und Micheletto, La Fille du Regiment. Hatte ich drei Sätze.
Am Nationaltheater in München.
Hatte ich drei Sätze. Da habe ich gesagt, warum hat das denn Ellen Mirren gemacht und warum denn hat das die Gabalier gemacht? Ja, die Rolle ist nicht so groß. Dann haben die halt noch dazu was. Da habe ich gesagt, aber Javier, Pretty Yende. Ne? Mhm. Und auf einmal sagte dann der Dornich und der Micheletto, sie sind doch so eine große Schauspielerin. Wir streichen die ganzen Dialoge von La Fille du Regiment, was die Sänger haben, und geben es dir. Und so bin ich schon vor der Oper, ganz klein, vor dem Vorhang aufgetreten. Und es war nicht, dass die sagen, Frau Melles, bitte, wir sind in der Oper, hören Sie auf zu sprechen. Davor hatte ich immer, wo ich sage, naja. Nein, sie waren begeistert. Und ich weiß noch, wie Pierre Audi, das muss man ja auch, da sind die notierten Noten, also mit Partitur, mit Schönberg, du musst so ein Gefühl bekommen der Stütze, der Sprache. Gut, wenn du im Burgtheater, im Residenz, wenn du in Japan Gretchen spielst. Es gibt so eine Art von Senden, was auch was ein Sänger hat, ob das jetzt Bob Dylan ist, ob das jetzt Billie Holiday ist. Du hast dieses gelernte Handwerk des Stützens. und nicht des Nuschelns, natürlich. Auch wenn du ein Mikro hast. Und da habe ich dran gearbeitet und es macht mir Spaß.
Ich muss jetzt mal auf die Musik wiederkommen. Jeder Text hat ja einen Rhythmus, eine Sprachmelodie, eine Klangfarbe. Eine Klangfarbe ist ganz wichtig, finde ich. Also was Sie gerade gesagt haben, es gibt so viele Schauspieler, es gibt auch so viele Sänger. Und trotzdem sind bestimmte Sänger, die man liebt.
Ja, ganz viele Leute haben mir gesagt, ich habe sie erkannt an ihrer Stimme.
Ja,
und es ist so verrückt. Noch nicht mal den Namen gesagt, sondern die Stimme. So. Es gibt so viele Schauspieler, Sänger, Moderatoren, alle Berufe, Fußballer. Warum ist es Ronaldo? Warum ist es jetzt Tiger Woods? Warum ist es Billie Holiday? Ganz viele. Ich will Judy Garland, Barbara Streisand, jetzt auch The Weeknd, die neuen Leute, die
Freddie Mercury ist für Freddie mich Mercury, sogar, oder?
So. Pavarotti. Es hat damit zu tun, aber ist man von Gott geküsst. Das heißt, dir wurde was in die Wiege gelegt, wo du, auch wenn du die Sprache nicht beherrschst, zum Beispiel einer spricht Russisch, der andere spielt Italienisch und du weißt als Kind überhaupt nicht, was er singt, aber du weißt, was er fühlt, was er denkt. Amore, Liebe. Und es geht so durch und so sage ich es auch. Ich, wenn ich als Schauspielerin Text lerne, nein. Auswendig lernen ist ein falsches Wort. Es heißt im Englischen und im Französischen savoir par cœur, knowing by heart. Das heißt, dein Text muss zuerst gedacht werden und dann gesprochen. Und jeder Sänger, egal ob Abtitles oder Russisch, wenn ich weiß, dass er den Text, den Satz denkt, was er sagt, kommt die Stimme mit der Musik sofort zur Geltung. Die Stimme ist die Stimme. Ob sie singen, sprechen, summen, es ist die Stimme. Und die Stimme ist das Erste, darum sagt man, spricht man von einer Muttersprache. Warum? Für mich, weil ich selber Mama bin, das Schönste, Tollste. Das Kind hört die Mutter als Erstes. Im Uterus, im... So. Und ich gehe, ich sage nicht mal, ich bin ein Bauchmensch. Nein, das ist meine Digestion, das ist meine Verdauung. Weiß ich, dass man fasten muss, um gesund zu bleiben. Aber wichtig ist cogito ergo sum. Das heißt, ich denke, also bin ich. Wichtig, ich mache jetzt hier keine Lehrstunde. Aber wenn ich nicht denke, das ist das Einzige, was uns unterscheidet zwischen den Tieren, wir denken, wir können denken. Und wenn das Denken aufhört, wenn es verboten wird, das zu sagen, was man denkt, so wie Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen. Dieses Lied hat mich immer verfolgt und im Guten, weil es die zweites Ich ist. Was denke ich? So, und jetzt gibt es einen Rhythmus in der Musik und in der Sprache. Ich habe in Tokio, noch vor dem Kaiser, im Nissan-Theater Gretchen gespielt. Natürlich haben die übersetzt, die haben ja kein Problem mitzulesen. Ich auch nicht. In der Schweiz gab es kein Kino, Film, ohne ich wusste, wie De Niro klingt, wie Judy Garland klingt. Und ich habe während den Proben von Gretchen mit dem wunderbaren Helmut Grimm von Goethe, kommt diese berühmte, wunderbare, ich habe ja die größten Frauen Charakteren gespielt und es gibt von Shakespeare, von Goethe, von Schiller, es gibt so vieles, auch in der heutigen Zeit, sagte ich diesen berühmten Satz. Wie hältst du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Das sind Jamben, Rhythmus. Jetzt musst du wie hier, Sie haben hier die Partitur von Kaltes Herz. Hier gibt es einen Takt, vier Viertel. Sie müssen einen bestimmten Text sagen. Manchmal ist er notiert, hier mit einer Notation, mit Noten. Pam, pam, papam, pam, pam. Peterchen, Peter. Hier kommt aber hier eine Erzählung, wo es keine Notationen gibt, wo Sie einfach wissen, in dem Takt, Viervierteltakt von drei Schlägen, müssen Sie sagen, unberührt. Oder Sie müssen sagen, doch sollst ein Märchen du hören nun. Aber es ist nicht wie hier, Peterchen, Peter. Was ist nur mit dir? Oder flüchtend durchraschelt der Falter die Hecken, springen die Frösche nach feuchten Verstecken. Das ist Gorelieder. Das müssen sie so in sich tragen, weil sonst sind sie zu spät. Oder von Grieg gibt es Peer Gynt.
Also hilft Ihnen die Musik dabei, diese Kenntnis?
Nein, ja natürlich, doch. Alles. Aber es ist auch der Rhythmus. Mhm. Sie müssen in der Partitur sehen, da haben ja. Sie nur eins, zwei und ein Auftakt. Mhm. Herr Gänsefuß. Mhm. Und es heißt nicht Herr Gänsefuß, sondern es ist notiert. Und jetzt zu Gretchen. Wie hältst du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein, ich glaube, du hältst nicht viel davon. Jetzt hatte ich die Intuition, ich muss einen bestimmten Rhythmus behalten, weil es ja nicht Prosa geschrieben ist. Sage ich, wie hältst du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Sage ich, die Soufflöse, bitte nicht soufflieren. Hab Herrn Grimm gefragt, der Faust gespielt hat, wie hältst du es mit der Religion? Es gab keine Antwort. Daraufhin sagte ich, weiß, du bist ein herzlich guter Mann. Allein, ich glaube, du hältst nicht viel davon. Somit habe ich diesen Rhythmus, dadurch, dass ich eine Pause gemacht habe, musste ich aber zum Schluss trotzdem den Takt einbehalten und sagen, ich weiß, du bist ein herzlich guter Mann. Allein, ich glaube, du hältst nicht viel davon. Und war schon im Takt. Weil ein Jambenvers und Verse brauchen ihren Rhythmus. Bei Shakespeare, wo ich gespielt habe, so viel Troilus und Isabelle und Desdemona, bei Isabelle, wo ich die Nonne spiele, gab es die Figur Ellbogen. Ich war eine höhere Tochter, die anderen waren von der Straße. Was hat Shakespeare gemacht? Er hat die von der Straße Cockney-mäßig geschrieben, also waren sie in Prosa und nicht in Versform wie ich. Also auch durch den Rhythmus der Sprache, wie heute ja auch, spricht man so und so. Und das ist eigentlich der Rhythmus der Sprache. Nicht, wie ich es sage, ist mir wichtig, sondern was ich sage und in welchem Rhythmus der Autor es geschrieben hat. Und für mich ist Musik, ja, ist eine sehr emotionale, nur Musik, nicht die Sprache, nicht den Vers zur Musik, aber die Musik alleine gibt mir manchmal mehr Erinnerungen, Gefühle, Zustände. Aber das Wort hat eine wahnsinnige Power. Das Wort ist so wichtig, wenn wir miteinander reden. Mit der Musik, da reden wir ja nicht miteinander. Also die Auseinandersetzung mit den Wörtern ist für mich heilig. Und so habe ich und ein Komponist auch oder ein Dichter will natürlich den Denk- und Emotionsfluss behalten. Und natürlich ist es eine Versform, aber jetzt kommt der Schauspieler oder der Musiker, der das mit einem bestimmten Gedanken, der wieder angeknüpft ist, an einem Gefühl. Aber zuerst ist der Gedanke und dann kommt das Gefühl, weil wenn ich nicht was denke, kann ich es auch nicht aussprechen. Und wenn ein Sänger singt und ich verstehe ihn, dann weiß ich, er denkt.
ARD Sounds.